In den letzten Monaten habe ich mit jüngeren Frauen gesprochen und die haben mir von ihren jeweiligen feministischen Anliegen, To-Dos erzählt.
Und sind das andere als deine?
Ja, einige Themen haben mich total überrascht. Hören wir doch gleich mal der 18-jährigen Lina zu.
Als ich in Paris war, gab es eine Situation, bei der mir was aufgefallen ist. Und zwar bin ich zusammen unterwegs mit einer Freundin von mir, die 19 ist. Wir sind abends so gegen 10 Uhr nach Hause gelaufen in Paris in einem Viertel, was jetzt nicht unbedingt besonders gut ist, tendenziell so Richtung Bahnhofsviertel, mussten durch so viele Gassen gehen und wir sind einmal durch eine Straße gegangen, wo hauptsächlich nur Männer sind und uns war beiden ein wenig unwohl.
Und das war's. Was für ein fieser Cliffhanger, Barbara. Also, ja, ihnen war beiden unwohl. Was junge Frauen auf ihre feministischen To-Do-Listen schreiben, darum geht es heute. Und Spoiler, das Patriarchat stürzen steht da auch drauf. Was mit Lina passiert, die sich unwohl fühlt, das klären wir auch noch. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 86. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
Ich bin Barbara Streidel und ich will in dieser Episode als Anfang 50-jährige Frau Platz machen für deutlich jüngere Frauen.
Also für mich.
Nein, du bist eigentlich auch schon so alt mit Anfang 40. Ich möchte gerne wirklich jüngere Frauen hören, also nicht nur jüngere, sondern wirklich jüngere Frauen, die dann erzählen, welche Themen sie umtreiben, was sie nervt, was gut ist, wo die Gesellschaft vielleicht noch mal ran muss. Die jüngste, Lina, die haben wir ja gerade schon gehört mit dem fiesen Cliffhanger, als sie sich in Paris unwohl gefühlt hat. Sie hat gerade Abi gemacht und die älteste von den jüngeren Frauen, das weißt du auch, Laura, du hast nämlich mit ihr gesprochen, die ist 33 und schreibt gerade ein Drehbuch. Also, heute kommen die wirklich jüngeren Frauen zu Wort.
Und wenn uns von den wirklich jüngeren Frauen welche zuhören und Lust haben, uns mitzuteilen, was sie beschäftigt, die Älteren natürlich auch gerne und auch Nicht-Frauen, ihr könnt uns gerne mailen an podcast@frauenstudien-muenchen.de. Da kann man ja auch eine Sprachnachricht anhängen. Vielleicht hört ihr die dann hier im Podcast. Wir freuen uns. Und bevor es richtig losgeht, haben wir noch eine Info in eigener Sache. Wir machen Sommerpause mit dem Podcast. Ihr hört uns im August nicht, aber dafür Ende September wieder. Ihr könnt, wenn ihr uns sehr vermisst, den Newsletter abonnieren. Da ging gerade einer raus mit vielen Buchempfehlungen für die Sommerpause. Einfach kostenlos abonnieren über die Website. Wir packen einen Link in die Shownotes. Und am Ende dieser Episode gibt's wie immer einen Buchtipp, heute von Barbara. Also dranbleiben, lohnt sich.
Jetzt haben wir alle Infos abgefeuert und jetzt geht's los mit den jüngeren Frauen. Also es geht mit der Ältesten los von den jüngeren Frauen. Sie ist 33, schreibt gerade ein Drehbuch und du hast sie gefragt, was sie gerade beschäftigt und du weißt aber auch noch ein bisschen mehr über sie.
Ich weiß ein bisschen mehr über sie. Sie heißt Christina Ahrens, ist Schauspielerin, arbeitet vor allem fürs Fernsehen, macht aber auch manchmal Kindertheater und zurzeit schreibt sie zusammen mit einer Kollegin an einem Drehbuch für eine Fernsehserie. Und sie war gerade zu Besuch bei mir, weil sie nämlich meine Schwester ist.
Naja, ich hätte jetzt gerne noch länger drüber nachgedacht, um etwas zu finden, was mich wirklich aktiv aufregt. Aber ich kann schon mal beantworten, was mich so ein bisschen im Hintergrund beschäftigt. Du hast ja schon gesagt, dass ich gerade ein Drehbuch schreibe. Also ich bin in Kontakt mit der Filmbranche. Und da ist das gerade so, dass man oft das Feedback bekommt, ja, ihr habt es ja jetzt gerade auch leicht, weil ihr Frauen seid, oder sich männliche Kollegen darüber empören, dass sie jetzt in Anführungsstrichen keine Chance mehr haben, weil sie Männer sind. Und da ist zum Beispiel etwas, was mich beschäftigt, wie ich darauf reagieren möchte, wie ich damit umgehen möchte, weil es ja einfach jetzt die längste Zeit so war, dass man es eben nicht leicht hatte oder leichter hatte als Frau und ich das auch momentan noch nicht so empfinde. Ich allerdings meinen Kollegen auch nicht absprechen möchte, dass sie das jetzt wiederum gerade beschäftigt, ob sie jetzt schlechtere Chancen haben. Und ich merke, dass ich da noch keine klare Position dazu habe.
Und sag mal, als Schauspielerin hast du ja auch schon öfters sozusagen über Rollen nachgedacht, Drehbücher gelesen oder so. Also ändert sich auch was in der Richtung, was für Geschichten erzählt werden? Oder haben sich hat sich bei den Redaktionen was verändert, sozusagen wie Rollen für Frauen ausschauen?
Ich würde schon sagen, dass sich da sehr viel tut, dass sehr darauf geachtet wird, jetzt auch mehr weibliche Perspektive zu erzählen, dass überhaupt darauf geachtet wird, dass es mehr weibliche Rollen gibt. Das ist mir zum Beispiel jetzt auch aufgefallen, als ich für mein Drehbuch ein sogenanntes Moodboard erstellt habe, bei dem ich die Stimmung des Drehbuchs erzählen möchte, indem ich schon mal Filmstills aus bereits gedrehten Filmen als Referenz angebe, dass wenn ich da bestimmte Schlagworte gesucht habe, mutige Frau, starkes junges Mädchen, also wenn ich irgendwie versucht habe, Filmstills zu finden, die das zum Ausdruck bringen, was ich mit meiner Figur erzählen möchte, nämlich eine junge Frau, die irgendwie gegen ein System rebelliert und gegen ihre Rolle, ihre Geschlechterrolle rebelliert, dass es gar nicht so leicht ist, da irgendwie viele Referenzen zu finden oder dass allgemein in diesem Pool an bereits bestehenden Filmstills einfach für mein Empfinden, mein persönliches Empfinden, immer noch sehr viel mehr männliche Figuren im Angebot sind, einfach aus der Vergangenheit. Ich würde aber sagen, dass jetzt gerade innerhalb der Branche schon sehr darauf geachtet wird, andere Geschichten zu erzählen, wobei da immer noch viel Luft nach oben ist, auch Frauen aus verschiedenen Altersklassen zu berücksichtigen, aus verschiedenen sozialen Hintergründen. Und also da ist immer noch jede Menge Arbeit zu tun, aber es ist auf jeden Fall was in Bewegung. Mhm.
Du hast mir das Moodboard auch gezeigt und sagen wir mal, dein Cast, dein potenzieller Cast wäre ja auch in Bezug auf Race divers. Da hast du jetzt selber schon auch drauf geachtet, oder?
Ja, genau, da achten wir sehr darauf, dass wir, also wir haben uns auch beim Plotten, beim Entwickeln der Geschichte viel damit auseinandergesetzt, dass wir eben auch, wie ich gerade gesagt habe, verschiedene Alter anbieten wollen bei den Frauen, aber dass wir auch eine diverse Besetzung anbieten wollen, dass wir auch betonen möchten, dass darauf geachtet wird, dass verschiedene Körperformen zu sehen sind, was immer auch noch, wo auch noch ein großes Potenzial ist in unserer Filmlandschaft, weil immer noch sehr nach dem lieblichen oder gefälligen Äußeren gesucht wird. Und es gibt ja jetzt Serien, ich habe zum Beispiel Bridgerton selber noch nicht geschaut, aber ich glaube, dass das gerade deswegen auch sehr gut ankam beim Publikum, weil die da mal so einen Vorstoß gewagt haben. Auf dem deutschen Markt würde ich sagen, ist da noch Luft.
Ja, da ist noch Luft nach oben. Hast du Bridgerton gesehen, Barbara?
Nee, irgendwie habe ich das nicht angeschaut. Ich weiß, da ist viel Gutes. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin im BR, die Alba Wilczek, die hat darüber auch voller Jubel geschrieben, weil es für sie besonders toll ist, dass zum Beispiel in Staffel 3 eine weibliche Hauptfigur auf dem Weg zu ihrem individuellen Happy End ist, die total rundlich ist. Und die Kollegin von mir, die hier auch schon mal im Podcast war, Alba Wilczek, die ist auch dick oder sie bezeichnet sich selbst als dick. Und sie sagt, das sind halt Sachen, die es in einer Serie, vor allem bei der Frauenfigur, eigentlich sonst ganz wenig gibt.
Das stimmt. Und es wird auch immer thematisiert. Und ich habe es geguckt, also ich bin noch nicht ganz durch mit der dritten Staffel. Es macht auch Spaß, der Cast ist auch tatsächlich sehr divers. People of all colors, was ja sozusagen historisch jetzt vielleicht nicht korrekt ist, aber einfach wirklich mit Sehgewohnheiten bricht oder auch mal die Hauptfigur ist halt mal nicht die Weiße, die dann vielleicht noch eine nicht weiße beste Freundin hat oder so. Das war jetzt Staffel 2. Ja, tatsächlich finde ich es erstaunlich, wie dann da zum Beispiel jetzt bei Bridgerton Staffel 3 gejubelt wird, weil die Schauspielerin, die hat es in einem Interview selber ganz schön persifliert, diese Aufregung jetzt um sie, Nicola Coughlan, ich kannte die zum Beispiel aus Derry Girls, auch super, super lustig, die sagt, ja, ich kann schon verstehen, dass es für die Leute hart ist, so Menschen wie mich, Frauen mit perfekten Brüsten auf der Leinwand zu sehen. Also weißt du, sie persifliert es so ein bisschen und sie ist auch einfach eine schöne Frau. Mal abgesehen davon, dass sie ein paar Kilo mehr auf die Waage bringt, ist sie jetzt auch nicht so die ungewöhnliche Besetzung für eine Heldin. Aber es scheint anscheinend zu reichen.
Hm.
Und nochmal zurückkommen zu dem, was Christina Ahrens, aka deine Schwester, uns gerade erzählt hat. Dieser selber erfolgreiche Schauspielerin, also ich habe sie auch schon im Tatort gesehen, ich bin jetzt kein Sturm der Liebe-Fan gewesen, da war sie ja auch sehr, sehr prominent dabei. Aber sie sagt das, was ich jetzt von außen betrachtet als Konsumentin mir natürlich auch denkt, das bestätigt sie ja total und geht da irgendwie einen wahrscheinlich anstrengenden Weg, indem sie halt auch ja selbst ein Drehbuch schreibt, um ja auch so dieser Eindimensionalität und natürlich auch dem wahrscheinlich manchmal sehr patriarchalen Alltag im Film- und Fernsehbusiness zu entkommen.
Ja, also der Vorteil am Drehbuchschreiben ist, dass du halt sozusagen unabhängig von größeren Produktionen selber erstmal kreativ werden kannst. Das kannst du ja sonst auch nur in der freien Szene und da musst du erstmal Gelder anleiern. Du brauchst eine Firma, die das dann kauft, die das produziert. Und an dem Punkt gibst du ja auch wieder Kontrolle ab. Also ich darf nichts zum Inhalt verraten, sie hat ein bisschen was erzählt, aber sie hat natürlich auch eine Vorstellung, wer ihre Hauptfigur spielen könnte. Aber das wird sie als Drehbuchautorin dann nicht mehr entscheiden. Und auch, wie die Kameraeinstellungen sind, wie es dann inszeniert wird, ob es dann wirklich so empowernd ist, wie sie mit ihrer Kollegin zusammen das geplant haben, das ist dann die Frage.
Mhm.
Ja, das wird man hoffentlich sehen, genau.
Das wird man hoffentlich sehen. Aber das finde ich auch sehr spannend, weil wir hatten ja hier auch mit den Frauenstudien einen ganz fantastischen Workshop-Tag mal mit Andrea Kuhn, wo es auch um den weiblichen Blick,
ja,
also quasi welche Kameraeinstellungen werden uns gezeigt und welche Alternativen gibt es dann da, die vielleicht nicht so patriarchal sind. Also es ging jetzt gar nicht darum, wie viele Brüste in deutschen Produktionen gezeigt werden, wenn Leichen auf dem Boden liegen. Das war jetzt gar nicht so sehr gemeint, sondern einfach, wie werden überhaupt Frauen dargestellt. Und da hat ja die Kameraführung wahnsinnig viel Impact drauf. Das, wie gesagt, ich bin eher da Konsumentin und nicht Macherin. Das war mir gar nicht so bewusst. Und wir hatten das an dem Film Porträt einer jungen Frau in Flammen wirklich sehr, sehr durchdekliniert. An der Stelle, den Film lohnt sich immer anzuschauen, übrigens.
Ja.
Und gerade wie du sagst, man hat eine gute Idee, aber wer die dann umsetzt, wer dann sagt, diese Person soll die Hauptrolle spielen, die soll so klingen, wenn sie spricht, die soll sich so bewegen und sie soll das anziehen, das macht ja dann auch nochmal ganz viel. Also geht es dann darum, dass man ihre Brüste, siehe was du vorhin gesagt hast, über diese Verarschung von der Bridgerton Hauptdarstellerin, oder geht es darum, wie ihre Geschichte erzählt wird? Das finde ich schon echt auch wahnsinnig interessant und natürlich kann man da sehr gut ansetzen mit Lasst uns neue Wege gehen.
Das Spannende bei dem Thema ist, ich habe ja auch bei Andrea Kuhn studiert vor vielen, vielen Jahren und sie hat es damals schon super aufgeschlüsselt, wie halt Körper sozusagen, weibliche Körper oft so aufgeteilt werden, dass die immer so sehr gefühlvoll inszeniert werden, wenn sie weint, das Gesicht in Großaufnahme und so. Und das sind so Sehgewohnheiten, die fallen uns gar nicht mehr auf. Das steckt so drin und das müssen wir tatsächlich reflektieren, um das wieder loszuwerden. Also mit Christina ging es darum, was für Geschichten von wem werden wie erzählt. Barbara, unsere nächste Gesprächspartnerin ist Cosima. Was ist denn ihre Geschichte?
Es gibt erst eine Making-of-Geschichte. Cosima ist so alt wie Lina, hat auch gerade die Schule fertig gekriegt, sie ist 19. Wir hatten uns ausgetauscht, dass sie auch einen Beitrag macht, aber leider ist ihr Smartphone gerade nicht in der Lage aufzunehmen und ihr Laptop auch nicht. So ist es halt am Ende von einem Schuljahr. Und dann hat sie mir über das Handy einer Freundin eine Nachricht geschickt. Also sie wollte echt dabei sein. Das finde ich total super. Sie ist politisch sehr aktiv, hat schon bei Fridays for Future recht viel mitgemacht. Sie spielt aber auch Gitarre, hat gerade beim Abi-Fest mit der Schulband oder mit der Abi-Band toll aufgespielt. Und sie engagiert sich auch sehr feministisch. Und da sind wir dann genau bei dem Thema, das sie mitgebracht hat. Bei ihr geht es darum, wie bewerten wir denn Nachrichten, die uns ja jeden Tag eigentlich in unsere Timelines gespielt werden. Nachrichten wie, sie wollte sich trennen, er kam damit nicht klar und hat sie vor lauter Liebe umgebracht.
Also auf die Frage, welches feministische Thema mich gerade beschäftigt, muss ich sofort an das Thema Femizide denken, weil das einfach gerade sehr präsent ist für mich und ich da auch sehr viel davon mitkriege. Es gibt diese eine Website, die Femizide mitzählt sozusagen. Und da sind wir jetzt schon allein im Jahr 2024 beim 50. Femizid in Deutschland. Und die nehmen ja nicht mal alle Femizide auf. Und dass darüber auch kaum in den Medien gesprochen wird oder wenn in den Medien darüber gesprochen wird, wird halt nur als so ein Liebesmord oder Beziehungsdrama oder wie auch immer berichtet und nicht als einfach ein Mord aus einem sexistischen Motiv oder einfach aus einem Machtgefälle heraus. Und das macht mich zurzeit sehr, sehr wütend, wie die Medien auch damit umgehen und wie wenig Thema das ist, obwohl das ja so akut ist in Deutschland und wo das ja auch zeigt, dass da so ja eine verzerrte Sichtweise herrscht und ja, die Medien das einfach entweder halt herabwürdigen auf diese Art und es einfach nicht als das anerkannt wird, was es ist, nämlich einfach eine Ausgeburt von Sexismus in unserer Gesellschaft und es fängt mit Catcalls an und endet im schlimmsten Fall dort. Wenn eine Frau ablehnt, muss sie mit der Gefahr irgendwie rechnen, auf so eine Gewalttat damit ja konfrontiert zu sein. Und das ist einfach gerade was, was mich irgendwie sehr beschäftigt, wie gefährlich es doch ist, in einer Frau selbst in Deutschland zu leben, obwohl es ja immer so glorifiziert wird, dass hier ja angeblich kaum noch Sexismus gibt. Und dann ist es eben doch so schlimm, dass es letztes Jahr über 100 Femizide in Deutschland gab. Ich glaube sogar über 120, die überhaupt von dieser Website erst aufgezählt wurden. Und es gibt ja natürlich noch mehr. Und es macht mich einfach sehr zornig und beschäftigt mich gerade sehr in meinem Feminismus sozusagen.
In den Shownotes haben wir dann den Link zu Femizide stoppen, das ist eine Insta-Seite, als auch zu dem Magazin aus Politik und Zeitgeschichte mit Schwerpunkt Femizide. Das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die beiden Seiten hat die Cosima uns auch noch empfohlen. Und die Insta-Seite Femizide stoppen kommt mit dem wichtigen Slogan Nie una menos, nicht eine weniger daher. Das ist ja das Porträt einer feministischen Bewegung aus Argentinien. Vor 9 Jahren, im Juni 2015, haben sich über 250.000 ArgentinierInnen auf der Plaza del Congreso in Buenos Aires zu einer Demo versammelt, als Reaktion auf eine Reihe aufsehenerregender, schlimmer, schrecklicher Frauenmorde. Und diese Bewegung gibt's halt eben bis heute und zeigt, dass Femizid kein privates, sondern ein öffentliches und gesellschaftliches Problem ist und dass es vor allem nicht, naja, er kam halt einfach nicht damit zurecht, dass sie sich trennen wollte und hat sie vor lauter Liebe umgebracht. Ist, dass es so eben nicht ist.
Ja, die Cosima hat ja kritisiert, wie darüber berichtet wird. Also das ist ja auch wieder, wie erzählen wir über Dinge? Sagen wir Femizid oder sagen wir Beziehungstat? Und wir haben ja auch in unserem Podcast, ich glaube an 2 Stellen haben wir schon darüber gesprochen. Einmal zum Holy Bitch Project mit Christiane Mudra, wo es ja auch ganz viel um Gewalt gegen Frauen ging. Wir verlinken es in den Shownotes. Und dann haben wir mal über eine Podcast-Produktion vom Bayerischen Rundfunk gesprochen, Der Mörder und meine Cousine. Und an der Geschichte, auch sehr hörenswert, wer es noch nicht kennt, lässt sich sogar nachweisen, wie sozusagen so gesellschaftliche Erzählungen direkte Auswirkungen haben. Da ist eine Frau ermordet worden von ihrem Partner und die Nachbarn haben noch die Polizei gerufen und die Polizei hat sich von dem Täter quasi an der Wohnungstür abwimmeln lassen und hat nicht darauf bestanden, selber die Frau zu sehen. Und ich finde, das ist so einer der konkretesten Punkte, wo man sagen kann, ohne jetzt der Polizei den Vorwurf zu machen, sondern eher gesellschaftlich sozusagen, wer hat jetzt hier die Autorität? Also da wurde einfach dem Mann, der gesagt hat, alles in Ordnung, alles unter Kontrolle, einfach zu viel Glauben geschenkt. Nicht sozusagen den BeamtInnen, die da jetzt zuständig waren, einen Vorwurf machen, sondern die haben sich halt blenden lassen von dem, der gesagt hat, alles fein, die ist halt ein bisschen hysterisch oder so.
Ja, insofern ist unter so Begriffen wie Beziehungstat oder Ehrenmord, finde ich, auch so ein ganz falscher Begriff. Wenn es jetzt Mordtaten oder Gewalttaten gegen Frauen in muslimischen Kontexten geht, wenn dann die Ehre der Familie durch das Sexleben der Tochter in Gefahr gerät und so weiter, da ist Ehrenmord auf jeden Fall der vollkommen falsche Begriff. Aber diese Wörter machen halt was mit uns, wie wir eine Situation einschätzen. Und auch da sind wir natürlich eher gewöhnt, die Situation so einzuschätzen, wenn der Mann an der Tür steht und sagt, ja, läuft schon, wir haben jetzt uns nur kurz gestritten, weil ich gesagt habe, das Essen schmeckt nicht oder so, dass man das dann lieber glaubt, als dass man genau hinschaut. Und ich bin sicher, dass es auch viele Weiterbildungen, Schulungen, Trainings gibt, damit genau dieses, ja, passt schon, kenne ich, dass das überwunden wird und dass man dann trotzdem weiter nachfragt, ja, stimmt es wirklich, kann ich mal reinkommen, ich möchte mir das anschauen, ich möchte alle Beteiligten hier sehen, um dieses Framing irgendwie zu überwinden. Und das ist aber etwas, da gebe ich der Cosima total recht, was nicht nur bei dir und mir und ihr und vielleicht allen, die uns zuhören, passieren muss, sondern das muss vor allem auch in den Medien passieren. Und da sind ja wir zwei auch als Medienfrauen natürlich auch gefragt, dass man die Geschichte einfach anders erzählt. Und dieses anders bedeutet oftmals, es wird dann gleich viel unbequemer und gar nicht mehr so romantisch, weil es geht dann nicht darum, der arme Mann hatte ein gebrochenes Herz, sondern es geht darum, der Mann ist ein Mörder.
Ja. Also Schluss mit dem Verständnis für die Täter, auch wenn das sehr beliebt ist. Psychologisieren für die Täter im Sinne der Täter, das wird echt gerne auch noch gemacht.
Ja. Ja, absolut. Es wird sehr gerne gemacht. Und wer das Gefühl hat, ach ja, so schlimm kann es nicht sein, mal bei der Arbeit von Christina Klemm reinschauen, kommt aus dem Strafrecht, hat das letzte Buch, was sie geschrieben hat, ist Gegen Frauenhass. Das ist jetzt irgendwie nichts, was man so gerne beim Einschlafen liest, aber es ist natürlich sehr wichtig, wo sie auch sehr, sehr viele solche Geschichten einfach nochmal aufdröselt und genau erklärt, was da für eine Struktur dahinter steckt und dass wir nicht von Beziehungstaten sprechen sollten, wenn es sich um Femizide, also um strukturelle Gewalt und Morde an Frauen handelt. Es gibt auch ein Buch, unsere Frauenstudienvorständin, die Anja Dondl empfiehlt, das ganz neue Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Also es gibt einen Haufen, was da ist, was gelesen werden kann, was weiterhilft. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass sich da alle damit auseinandersetzen.
Ich würde gerne noch einen Begriff aufgreifen, den die Cosima gedroppt hat, nämlich Catcalling. Also damit ist dieses auf der Straße hinterherrufen, trifft hauptsächlich jüngere Mädchen, aber weder Alter noch Aussehen ist irgendeine Kategorie, was einen davor schützt. Und das ist ja auch etwas, was Lina, die wir am Anfang gehört haben, auch beschäftigt.
Lina, unterwegs in Paris mit ihrer gleichaltrigen Freundin, fühlt sich plötzlich unwohl in einer Gasse. Ja, irgendwie so Bahnhofsviertel. Was ist da eigentlich los? Hier ist Lina.
Hallo, ich bin Lina, ich bin 18 und ich bin gerade im Urlaub in Südfrankreich bzw. Spanien. Und mein feministisches Thema, was mich gerade, sag ich mal, beschäftigt, wäre in die Richtung Catcalling bzw. einfach ungewollte Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. Mir ist es ganz oft aufgefallen, dass ich zusammen mit meiner Freundin, wir hier allein unterwegs sind, dass ich mich zwar prinzipiell sicher fühle, aber ich ganz oft Situationen habe, wo man trotzdem innerlich sehr auf Abwehrhaltung geht gegenüber hauptsächlich Männern. Einfach, weil man sich nicht hundertprozentig sicher fühlt, weil sie doch dann irgendwie reden, vor allem wenn es eine Sprache ist, die man nicht gut versteht oder gar nicht versteht. Und das ist schon irgendwo auch ziemlich beängstigend ist, als junges Mädchen auch nachts unterwegs zu sein, angesprochen zu werden. Und das ist auf jeden Fall mir nicht ganz so bewusst war, wie gruselig das manchmal sein kann. Andererseits ist uns aber auch natürlich noch nie was passiert oder bis jetzt nichts passiert. Man merkt, dass in Europa, glaube ich, das ziemlich sicher ist. Und ich mich aber dann manchmal mir die Frage stelle in Gedanken so, was wäre, wenn wir jetzt nicht in Europa wären, wenn wir außerhalb wären, weil ich an sich auch gerne mal alleine reisen würde und ich mich dann frage, könnte ich das machen, alleine in ein Land mit einer anderen Kultur auch zu reisen, wo auch andere Sitten herrschen und wo ich dann Angst hätte, dass ich mich sehr unwohl fühle, weil ich eben alleine bin, weil ich jung bin, weil ich eine Frau bin und mich das gedanklich irgendwo ein bisschen einschränkt und ich es irgendwie sehr schade finde, dass ich da mich nicht ganz so in der Lage sehe, vielleicht Reisen zu machen, die ich gerne machen würde, weil ich einfach ein bisschen Angst davor habe, dass mir was passiert alleine in einem fremden Land. Obwohl ich mir andererseits ziemlich sicher bin, dass ich mich gut selber verteidigen kann und ich prinzipiell jetzt auch nicht unbedingt glaube, dass mir was passiert. Aber ich einfach irgendwo trotzdem natürlich da Angst davor habe oder man immer sehr auf Abwehrhaltung geht, sobald man zum Beispiel nur nachts durch eine Gasse geht und dann nur Männer sind. oder auch im Bereich Obdachlose. In Paris zum Beispiel gibt es sehr viele Obdachlose. Und das ist natürlich sehr beängstigend, obwohl sie Teil unserer Gesellschaft sind und eigentlich auch nichts tun. Schöne Grüße aus Barcelona.
Ja, ich sag uff, es ist hier nichts passiert, sondern diese Unwohlsein-Momente, die sie hatte, als sie da in Paris durch diese nicht so nice Gasse, Bahnhofsviertel hat sie ja gesagt, gegangen ist, die sind vor allem deswegen so stark gewesen, weil es in ihrem Kopf abgelaufen ist. Sie hat sich vorgestellt, was könnte mir passieren?
Ich sag uff, weil ich mir auch denke, manche Themen bleiben halt leider aktuell, auch über die Jahrzehnte hinweg. Und wir haben Lina ja schon kennengelernt. Sie war letzten Herbst 2023 in der Luise in München auf der Bühne bei unserem Generationendialog. Und ich habe sie als ja sehr aufgeweckte, selbstbewusste junge Frau kennengelernt, der ich total wünschen würde, dass sie die Reisen macht, auf die sie Lust hat. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, dieses einfach ungute Gefühl, das manchmal entstehen kann.
Bist du denn schon mal alleine gereist, so in diesem Alter?
In dem Alter nicht. Ich habe aber in dem Alter, habe ich angefangen, Kampfsport zu machen, weil sie ja auch gesagt hat, sie glaubt, dass sie sich selber gut verteidigen kann, und hatte dann mit 18 ein Erlebnis, wo ich mir dachte, naja, du kannst halt Kampfsport machen, aber es gibt Situationen, da bringt dir das gar nichts. Da war ich mit meiner Freundin damals, wir waren in Mailand unterwegs, abends laut ratschend, hatten unser ganzes Bargeld auch noch in den Handtaschen und sind dann überfallen worden. Da hatte meine Freundin dann so im Schwitzkasten und hat mir mit dem Messer vor der Nase so rumgefuchtelt. Da mich soli. Und da machst du keine Kung-Fu-Moves.
Oh.
Nee, da tastest du nach der Handtasche und sagst, ja, alles okay. Und das Erstaunliche war, ne, ich war diejenige mit Kampfsporterfahrung, hab aber nichts gemacht, hätte dem das Geld gegeben. Und meine Freundin ist aber, weil der sie so grob angepackt hat, ist dann so wütend geworden, dass sie so laut geschrien hat, dass halt Leute das gehört haben und angerannt gekommen sind. Es war eine unangenehme Erfahrung, aber wir sind nicht abgezogen worden, und außer, ich glaube, sie hat ein bisschen Kratzer am Ohr gehabt oder so, ist uns auch nichts passiert, aber der Schreck saß uns in den Knochen, auf jeden Fall. Das war jetzt nicht speziell, weil wir Frauen waren, aber vielleicht war es für den jungen Mann einfacher, zwei Mädels anzugreifen als zwei Jungs, das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber du hast am Ende dieselben Sachen im Kopf gehabt wie Lina, weil du hattest dich ja auch vorbereitet, indem du Kampfsport gemacht hast.
Ja.
Als es dann aber dazu gekommen ist, hast du festgestellt, darauf habe ich mich dann doch irgendwie nicht vorbereitet. Weil diese Erstarrung, die ja dann, oh, das ist ja irgendwie falsch, oder war das, wie war das?
Na, das war einfach zu riskant. Ich kann ja nicht, der hat meine Freundin einen Schwitzkasten und hat ein Messer. Das ist eine Situation, da hatte ich vielleicht eineinhalb Jahre Kampfsport gemacht. Unser Lehrer hat auch immer gesagt, wenn Waffen ins Spiel kommen, dann lieber nachgeben, lieber vernünftig bleiben. Das war so das, was ich bis dato gelernt hatte.
Und was heißt vernünftig bleiben?
Naja, in dem Fall, also wenn es jetzt um Geld geht, halt das Geld hergeben. Und nicht irgendwie die Heldin spielen. Aber klar, was heißt vernünftig bleiben, wenn ansonsten körperlich angegangen wird? Und weil du gefragt hast, ich bin einmal, aber da war ich schon ein bisschen älter, mit Mitte, Ende 20 bin ich mal alleine durch Israel gereist. Allerdings nicht die ganzen zwei Wochen, sondern habe da auch Leute besucht. Und das ging ziemlich gut, aber ich hatte auch lustigerweise so Situationen, wenn Leute mitbekommen haben, wenn Männer mitbekommen haben, dass ich alleine unterwegs bin, kam manchmal so ein Beschützerverhalten, und wenn ich dann signalisiert habe, mir geht's total gut, ich genieße es, auch mal einen Tag alleine im Café zu sitzen und einfach Tagebuch zu schreiben, dann kam da eher Unverständnis. Also das war so ein Abgrenzungstraining, so hey, mir geht's gut alleine, ich brauch dich jetzt nicht die ganze Zeit neben mir, lass mich bitte in Ruhe. So.
Also im Gespräch mit meinem Mann habe ich das immer wieder, dass er sagt, er kennt es nicht und er weiß, dass das Privileg ist. Also er kennt es auch nicht als junger Mann. Er weiß einfach, er ist privilegiert.
Wir wissen ja, dass statistisch gesehen die größte Gefahr nicht irgendwie im dunklen Park lauert, sondern eher in den Beziehungen zu Hause. Und Punkt zwei, wäre es natürlich ideal, wenn Mädchen, Frauen, Menschen, die nicht definitiv Männer sind, alleine auch diese Räume nutzen könnten und nicht einen männlichen Beschützer bräuchten.
Aber so weit sind wir noch nicht.
Genau. Und auf das, was vor allem Lina jetzt erzählt hat, also angenommen, Lina wäre jetzt meine Tochter und sagt, Mama, ich möchte so gern mal um die Welt reisen, alleine. Ich weiß aber nicht, also ich habe eigentlich ein sicheres Gefühl, aber andererseits gab es auch diese mulmigen Situationen. ich wüsste auch nicht, was ich ihr sagen soll, weil es gibt darauf keine eindeutige Antwort. Sachen können gut laufen und Sachen können aber auch ganz übel schief gehen. Und das ist dann nicht ihre Verantwortung, weil dann hat sie hat vielleicht gar nichts falsch gemacht, sondern es war einfach dummes Timing.
Einen Aspekt will ich nochmal rausholen. Es stimmt, dass statistisch gesehen der Ort, der gefährlichste ist, der eigentlich der beste Schutzraum sein sollte, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, nämlich das eigene Zuhause. Das heißt, die Taten kommen oft in Partnerschaften oder in Ehen oder in Familien. Da passieren die statistisch gesehen am häufigsten. Aber liegt es nicht vielleicht auch daran, dass diese anderen Orte eh schon so Orte sind, an die ich gar nicht so gerne gehe oder die ich meide oder wo ich immer schon das Handy in der Hand habe. Ich habe letztens auch eine junge Frau getroffen, die gesagt hat, sie geht nie abends ohne das Handy am Ohr zu haben und ist in Dauertelefonaten mit Freundinnen oder Bekannten, um einfach schon zu demonstrieren, hey, ich weiß, dass da was kommen könnte und ich bin vorbereitet. Das heißt also, diese Vorbereitung auf etwas, was kommen könnte, ist doch im dunklen Park viel größer als die Vorbereitung, wenn ich an meinem Küchentisch sitze und dann plötzlich mein Partner etwas macht, was ich nicht habe kommen sehen.
Das stimmt. Also ganz viele Räume werden ja von Frauen gar nicht genutzt.
Ja, oder Frauen ziehen sich zurück. Also ich meine, das erleben wir ja jetzt zum Beispiel auch durch den strukturellen Hass, der gegen Frauen oder weiblich gelesene Personen online passiert.
Ja.
Das ist belegt, das ist ganz klar. Und das geht natürlich durch Frauen, die sich öffentlich oder politisch äußern besonders, aber es geht auch gegen alle anderen. Und die Frauen und weiblich gelesene Personen, die ziehen sich ja zurück aus den Räumen oder verstummen.
Ja.
So ein bisschen so ein Henne-Ei-Thema.
Total.
Aber es ist trotzdem auch wichtig, dass allen Beteiligten an unserer Gesellschaft klar ist, die einen haben Privilegien, die anderen haben sie nicht.
Ja, krass. Also so vieles hat sich doch noch nicht geändert und für manche Fragen gibt es halt auch einfach keine befriedigenden Antworten. Wir danken Cosima, wir danken Lina und Christina fürs Mitmachen, für neuen, alten Input und neue Fragen.
Unterstützung von unserem Podcast Stadtland Krise könnt ihr gerne leisten. Gebt uns euer Geld, gebt uns eure Ideen, schickt uns Feedback, wie das alles geht, gibt's auf der Seite Spenden über frauenstudien-mürnchen.de.
Und jetzt gibt's noch einen Buchtipp. Was hast du mitgebracht?
Ich habe dir ein Buch mitgebracht, was vielleicht auch ein schöner Sommerroman ist. Vorne drauf auf dem Buch sieht man ein Reh, ist ein dunkler Hintergrund und so, dass die Wiese, auf der das Reh steht, die wird so am Rand immer unschärfer. Ein schönes Bild, du weißt schon, was es ist?
Nö, ich habe mir nur gedacht, also Bambi ist es nicht und warum ist das Reh jetzt wichtig? Ich bin gespannt.
Ich lese dir die erste Seite vor.
Okay.
Ich wollte in das Haus nicht einziehen. Schon im Winter hatte Katharina mir von ihrer unverhofften Erbschaft erzählt. Ein großes, komplett renoviertes Gutshaus, 100 Kilometer nördlich von Berlin, das ihr Vetter Edwin ihr aus nur zu vermutenden Gründen hinterlassen hatte. Und damit zugleich die schwierige Frage, was sie mit dieser Erbschaft anfangen sollte. Ich riet ihr, das Haus zu verkaufen. Aber Katharina meinte, in dieser gottverlassenen Gegend bekäme man höchstens ein Zehntel dessen, was der Vetter in das Haus schon investiert hätte. Sie erwog, eine Pension für Fahrradtouristen zu eröffnen oder, was ihr Vetter geplant hatte, einen Aufenthaltsort für Künstler, wofür er das Haus eigens umgestaltet hatte, mit Bädern an jedem Zimmer oder Apartment und einer großen Küche mit mehreren Kochstellen. Aber weder verspürte sie die Neigung, eine Fahrradpension zu führen, noch ein Künstlerparadies. Und so blieb dieses Thema wochenlang Gespräch im Freundeskreis, was aber immer wieder nur zu den gleichen Vorschlägen führte, weil die Möglichkeiten auch an drei Fingern abzuzählen waren. Und die vierte, Katharina könnte allein in dieses Haus mit 10 oder 15 Zimmern ziehen, absurd war. Katharina entscheidet dann, eine WG zu machen, eine Kommune zu machen, Das Buch heißt Das Haus und ist der aktuelle Roman von Monika Maron, 2023 erschienen. Ja, und das ist die Geschichte einer Kommune von älteren Menschen, die alle in diesem Haus wohnen.
Und E-Bike fahren.
Und E-Bike fahren, nee, das tun sie nicht. Das hast du jetzt nicht kommen sehen.
Die älteren Menschen, die ich kenne, fahren alle E-Bike.
Ich kenne auch jede Menge ältere Menschen, die E-Bike fahren. Das ist bei denen nicht so. Es sind so relativ ähnliche Personen. Ein Paar zieht ein und die anderen sind Frauen oder Männer, aber ohne PartnerIn. Alle haben so ein Packerl zu tragen. Partner gestorben, Partner krank, irgendwie alleine. Und die Ich-Erzählerin hat eigentlich gar keinen Bock, da dazu zu stoßen, zieht aber dann doch ein in dieses Haus in Bossin, in Vorpommern bei ihrer Freundin. Und ihre andere Freundin, die dritte im Bunde, wird auch noch Teil dieser Alters-WG. Also die sind zusammengewürfelt, aber sie sind irgendwie auch zusammengewachsen. Es ist genauso wie eine WG unter jungen Menschen. Es gibt auch Streit. Die eine hat eine Hundephobie, die Tierärztin bringt einen Hund mit. Wird vegetarisch gekocht oder mit Fleisch. Dann passieren so Sachen wie, dass die zusammen die brennende Notre Dame sehen. Die hat ja wirklich gebrannt. Das ist keine Erfindung der Autorin. Und das entsetzt die Hausgemeinschaft. Und das brennt dann auch im Wald nahe des Hauses. Es ist ein heißer Sommer. Und das hat dann vielleicht mit dem Klimawandel auch zu tun. Die Feuerwehr kämpft, es wird nicht alles wieder gut. Ich habe das Buch meiner Mutter gegeben, mit der ich ja auch irgendwie so eine Art Alters-WG habe. Die hat es verschlungen, fand es ganz toll, hat das mit dem Feuer aber nicht verstanden. Für mich war das Feuer wie eine Bedrohung von außen, die dazu führt, dass die Leute sich noch mehr in das Haus zurückziehen. Und so ist es ja bei alten Leuten auch. Der Kosmos schrumpft. Es ist auch bei Leuten in meinem Alter so, der Kosmos schrumpft.
Es ist vielleicht auch eine allgemeine Entwicklung, die man zumindest bei manchen Menschen entdecken kann.
Ja.
Gefühlt, die Welt brennt, wir ziehen uns ins Private zurück, weil wir uns ja so überfordert fühlen, weil alles ja so komplex ist, so in der Art.
Auf jeden Fall möglich, es so zu lesen, auf jeden Fall.
Und was ist jetzt das Feministische daran, dieses Gemeinschaftliche oder das ältere Frauen?
Die Autorin Monika Maron wird ja als Pionierin der feministischen Literatur in Deutschland genannt, hat ja schon sehr, sehr viele Romane geschrieben. Die Pionierin-Zuschreibung hat zum Beispiel die Zeit über sie mal geschrieben. Und so nimmt sie sich auch heraus, dass ihre Figuren auch über feministische Themen lästern. Ganz kurzer Ausschnitt. Es geht dann, es gibt ja diese drei Freundinnen, die Ich-Erzählerin, Katharina, die das Haus geerbt hat, und Silvi, die ist eher so die Lebefrau des Trios, und die sind ja der harte Kern dieser Alters-WG. Zitat: Dabei würde Silvi sich so wenig als Feministin bezeichnen wie ich, als wir einmal zufällig gemeinsam eine Politikerin im Fernsehen darüber klagen hörten, dass Frauen in der Gesellschaft unsichtbar blieben, wenn man nicht jeder Bezeichnung von Personen ein In oder Innen anhängen würde, dann sagte Silvi nur, was, unsichtbar? Selber schuld. Silvi war nie unsichtbar. Und das ist dieser mir total bekannte ältere, empört euch, macht doch selber etwas, Duktus. Kennst du den auch?
Ja, klar.
Genau. Und deswegen finde ich, ist es auch ein extrem feministisches Buch.
Ja, spannend ist ja auch immer dann der Austausch zwischen den Generationen. Ich glaube, dass es, wenn wir es schaffen, im Gespräch zu sein, sehr, ja, anregend sein kann. Die einen, die eben sagen, ich habe das nie gebraucht oder da musst du halt deinen Weg gehen. Und die anderen, die sagen, nein, das ist ein strukturelles Problem, ich kann meinen Weg gar nicht gehen und vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.
Laura, du hast total recht. Es geht auch darum, dass wir aufhören von unserem individuellen, ich habe das aber nie so erfunden in 50 Jahren Berufstätigkeit, das ist für mich gar kein Thema, dass wir uns davon lösen und sagen, aber ich erkenne an, auch wenn ich das selbst nicht erfahren habe, dass es dir vielleicht so gehen kann. Und da gilt es, eine Brücke zu bauen. Und jetzt haben wir in unserer Episode drei wirklich jüngere Frauen und junge, junge Frauen gehört. Jetzt hätten wir eine alte Stimme und jetzt gilt es, eine Brücke zu bauen.
Ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch schon, wem ich dieses Buch zumindest schenken würde. Nämlich meiner Mama.
Das finde ich gut. Letzte Info. Ich habe dir ja beschrieben, wie das Buch aussieht. Vorne drauf ist eben dieses Reh. Tatsächlich begegnet der Ich-Erzählerin ein Reh im Wald und sie deutet das als gutes Zeichen.
Oh.
Das kann man jetzt, glaube ich, auf ganz viele Arten ausdrücken. Ist das ihr inneres Tier? Ist das etwas, was sie schützt oder was sie beschützt? Whatever. Ja. Es kommt auf jeden Fall ein
Rehe sind ganz, ganz tolle Tiere. Ich habe vor ein paar Wochen auch welche im Wald entdeckt. Und Rehe sind halt auch friedliche Tiere. Die können halt nur weggehen, wenn es Stress gibt.
Mhm.
Die können halt nicht, die haben halt keine Klauen, mit denen sie irgendwie in den Kampf reinziehen können.
Sind Rehe dann die Bilder für Frauen, die sich zurückziehen aus den Räumen, in denen sie Hass erfahren?
Nein, Rehe stehen symbolisch für die Herzenskriegerin, die sozusagen ihren Weg geht, aber ohne Waffen einzusetzen.
Die will ich jetzt einfach mal anerkennen, diese Lesart. Die gefällt mir. Monika Maron, Das Haus, ist im Verlag Hoffmann und Campe erschienen. 240 Seiten lang, die sich wirklich sehr gut, sehr schön lesen, auch abends zum Einschlafen. 25 € kostet die Hardcover-Ausgabe. Ich habe es mir in der Stadtbibliothek ausgeliehen. Geht auch.
Vielen Dank für den Tipp, Barbara.
Sehr gerne.